Ja, schön, den Abendgottesdienst mit euch hier haben zu können. Und es freut mich ebenfalls, wie Lisa schon eingangs eingeleitet hat, in eine neue Predigtreihe zu starten, in einen Dreiteiler, in eine Trilogie. Wir haben die Trilogie folgenden Titel gegeben: Der König bejubelt, verraten erhöht. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass wir diese Predigtreihe über Karfreitag, Palmsonntag, Karfreitag und Ostern dem Thema des Königs widmen wollen. Und wir haben uns das bewusst so ausgesucht, weil wir denken, dass gerade in diesen letzten Tagen, in dieser letzten Woche sich so viel ereignet und sich alles sehr zuspitzt und es immer wieder genau um diese Thematik geht, dass Jesus als der König bezeichnet wird. Jesus wird von den Römern bezeichnet als der König der Juden. Es wird sogar als Anschrift über seinem Kreuz angebracht. Jesus wird von den Soldaten verspottet. Die Soldaten sagen kurz vor seinem Tod, als Jesus am Kreuz hing: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir doch selbst runter. Und auch die jüdischen Führer, als sie vor Pilatus Jesus beschuldigen, sagen Folgendes: Dieser Mann behauptet, er sei der Messias und König. Er hetzt das ganze Volk gegen den Kaiser auf. Er ist eine gefährliche Bedrohung. Dieser Mann muss weg. Und obwohl weder Pilatus noch Herodes, die römischen Herrscher, Jesus in keinen Anklagepunkten der Juden für schuldig befinden konnten, wurde Jesus dennoch als übelster Verbrecher mit der grausamsten Todesstrafe verurteilt, nämlich der Kreuzigung. Wie kann das sein? Warum musste ein jüdischer Rabbi, der vielen Menschen half, einen so grausamen Tod erleiden, obwohl, wie Pilatus es gesagt hatte, dieser Mann hat nichts getan, womit er eigentlich die Todesstrafe verdient hätte? Warum ist das alles passiert? Und der Grund liegt darin, dass es musste so passieren, weil Jesus sich selbst als den von Gott gesalbten König, als den Messias verstand. Also es dreht sich die ganze Zeit um dieses Thema König. Jesus hat sich selbst als diesen König gesehen. Und wenn wir nicht genau verstehen, was Jesus damit exakt gemeint hat, wie er sich selbst als König, was für einen König gesehen hat, so werden wir wahrscheinlich Jesus ebenso ablehnen und kreuzigen, wie die Menschen es damals getan haben. Also es geht um Jesus als den König. Und heute um Palmsonntag, um Jesus als den König, der bejubelt wurde. Und ich werde auf drei Punkte eingehen in meiner Predigt. Das erste ist der Plan. Der König wird bejubelt. Der zweite Punkt ist der Anspruch. Der König verlangt mehr als einen Jubel. Und drittens die Einladung. Der König macht dir ein Angebot. Der Plan, der Anspruch und die Einladung. Erstens der Plan. Alles, was wir hier lesen, das, was sich in diesen Szenen hier abspielt bei dem Einzug in Jerusalem, nichts von all dem, was passiert, ist irgendwie Zufall, sondern alles hat Jesus geplant. Und wir sehen das daran, dass es eine ausführliche Beschreibung von dem gibt, dass Jesus eine detaillierte Anordnung seinen Jüngern gibt. Wir lesen das in Vers 2 und 3. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Und Vers 6, 7, die Reaktion der Jünger. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat. Sie brachten die Eselin, das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Alles wurde minutiös vorbereitet, geplant. Und wir sehen noch einen kleinen Hinweis in Vers 1. Und zwar in Vers 1 heißt es: Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Das heißt, sie waren noch nicht in Jerusalem angekommen, waren davor. Und Jesus schickt jetzt seine Jünger, geht in dieses Dorf, geht in diesen kleinen Ort namens Bethphage. Und Bethphage ist ein kleiner Ort, was ganz eng neben einem anderen Ort war, neben Bethanien. Und diese zwei Orte waren außerhalb von Jerusalem und eng beieinander. Und Jesus kannte diese zwei Orte sehr genau. Warum? Weil Bethanien, das direkt neben Bethphage lag, war die Heimat von seinen Geschwistern, von Maria, Martha und Lazarus. Jesus kannte dieses Dorf und er wusste auch, wo welche Tiere von wem gehalten wurden. Und Jesus wählte ganz gezielt diese zwei Orte aus, weil er genau wusste, hier ist eine große Menschenmenge, die das größte, gewaltigste Wunder von mir bereits gesehen hatte. Und zwar, was war das für ein Wunder? In Bethanien war es so, dass Jesus den toten Lazarus, der eigentlich schon im Grab lag, zum Leben auferweckt hatte. Und genau hier gab es also eine große Menschenmenge, die von seiner Macht, von seiner Größe überwältigt, absolut begeistert waren. Und genau darum berichtet ein anderer Biografieschreiber, Johannes, genau auch über diese Stelle des Einzugs in Jerusalem Folgendes. Johannes 12, Vers 17. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb jetzt so viele Leute entgegenzogen, also bei dem Einzug in Jerusalem. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Das heißt, Jesus wusste ganz genau, in Bethphage und Bethanien, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die begeistert von mir sind, weil sie das Wunder von Lazarus gesehen haben. Und genau deswegen wählt er sich diese Orte aus. Aus denen sollte eine Menschenmenge herauskommen und ihn bei seinem Einzug in Jerusalem frenetisch feiern. Es waren also nicht die Leute, die in Jerusalem wohnten, das hatte ich damals als Kind immer gedacht, also als Jesus auf diesen Esel reitet, einzieht in die Stadt Jerusalem, dachte ich immer, da gab es halt ein paar Leute in Jerusalem, die aus dem Fenster geschaut haben und dann irgendwann mal dachten, ach cool, komm, wir gehen mal raus und feiern diesen Jesus. Sondern nein, Jesus hat das alles ganz exakt geplant. Schon vor Jerusalem, außerhalb dieser Stadt, gab es eine riesengroße Volksmenge, die aus Bethphage und Bethanien kamen, die Jesus als König feierten, die jubelnd um ihn herum waren, vor ihm, hinter ihm und mit ihm feiernd in die Stadt Jerusalem hineingezogen waren. Genau das ist das, was in Vers 8 und 10 beschrieben wird. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids. Und genau so zog Jesus in Jerusalem ein. Alles, jedes Detail seines Einzugs, der Ort, der Esel, die jubelnde Menge, die Mäntel auf dem Weg, die wehenden Palmzweigen, selbst das, was die Leute gesagt, gerufen hatten, alles war von Jesus geplant, organisiert, arrangiert, inszeniert. Und wozu? Jesus wählte mit voller Absicht eine ganz bestimmte Handlung, um damit eine ganz bestimmte Botschaft zu senden. Was war diese Botschaft? Es war genau das, was die Leute Jesus zuriefen. Gepriesen sei der Sohn Davids. Gepriesen sei der Sohn Davids. Was bedeutet dieser Titel, Sohn Davids? Wenn wir ein Kapitel vorher schauen, also kurz vor dem Einzug, da ist ein Bericht darüber, dass Jesus zwei blinde Menschen heilt und die genau zu Jesus den exakt gleichen Titel zurufen. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und dann gab es viele Leute drumherum, die gesagt haben, hey, seid leise, was ruft ihr da? Und noch lauter schrien sie, diese zwei Blinden, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Und was macht Jesus? Er geht auf diese zwei blinden Männer zu und heilt sie. Und man könnte meinen, naja, das ist irgendwie ein tolles, großes Wunderereignis, aber es war noch viel mehr als das. Es ist nämlich das erste Mal, dass Jesus diesen messianischen Titel in aller Öffentlichkeit annimmt. Und alle, die diese Blinden hörten, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns, wussten genau, was mit diesem Titel gemeint war. Mit Sohn David war derjenige gemeint, der messianische König, der vor Jahrhunderten prophezeit wurde, der ultimative König, der eines Tages kommen wird, der aus der Linie des großen König Davids kommen wird, der letzte ultimative König der Welt sein wird, auf den die ganze Welt, das Volk Israel so lange gewartet hatte. Und zum ersten Mal rufen diese Leute diesen Titel aus und Jesus verneint es nicht. Es gibt andere Stellen davor, wo Jesus immer wieder Leuten in die Schranken gewiesen hat, wo er über seine Identität gesagt hat, hey, pst, sagt niemand, wer ich bin. Aber hier lässt er es einfach gewähren. Er sagt, ja, der bin ich. Und als das passiert, merken wir, wie auf einmal die ganze Stimmung sich zuspitzt. Wir merken auf einmal, dass es sehr dramatisch wird. Wir merken auf einmal, dass hier etwas passiert, dass allen Leuten die Luft ausgeht, der Atem stocken gerät. Die Jünger, die sich einerseits wahrscheinlich gefreut haben, die ständig Jesus gesagt haben, hey komm Jesus, du bist doch der König, verscheuch mal die ganzen Römer, die uns hier besetzt haben. Einerseits vielleicht gefreut, ja endlich bekennt er sich selber zu diesem Königstitel, aber andererseits vielleicht auch so ein mulmiges Gefühl zu haben, oh, jetzt hat er es selbst ausgesprochen, jetzt gibt es eigentlich noch einen Weg hin nach Jerusalem, um König zu werden. Das heißt, entweder Jesus schafft es, er triumphiert, wird dieser König, oder er wird niedergeschlagen. Entweder er siegt oder er verliert. Entweder er zieht es jetzt durch oder er stirbt. Es gibt kein Zurück mehr. Ein absolut dramatischer Augenblick, wo nichts mehr so sein wird wie vorher. Wo Jesus sich vollkommen aus der Deckung wagt, alle Karten auf den Tisch legt und eine ganz klare Botschaft sendet. Und mit dieser Botschaft inszeniert Jesus seinen triumphalen Einzug, begleitet von einer jubelnden Menschenmenge, die ruft, gepriesen sei der Sohn Davids, gepriesen sei unser König. Und das erklärt auch, warum die jüdischen Priester und Schriftgelehrten sich im Tempel so tierisch über Jesus aufregen. Sie regen sich nicht nur darüber auf, dass Jesus die ganzen Tische umschmeißt, ja, weil die Verkäufer das Haus Gottes missbrauchen, sondern auch darüber, über das, was die Leute und auch die Kinder Jesus zurufen. Matthäus 21, Vers 14. Während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. Aber die Wunder, die er tat, und der Jubel der Kinder, die im Tempel riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, erregten den Unwillen der führenden Priester und der Schriftgelehrten. Hörst du eigentlich, was sie da rufen? Sagten sie. Und Jesus sagte, gewiss. Ja, ich weiß ganz genau, was die zu mir sagen. Habt ihr nie das Wort gelesen, Unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt? Ja, das ist so. Gott hat es den Kindern in den Mund gelegt. Sie werden mich dafür loben, dass ich der König bin. Der Einzug ist geplant. Absolut geplant. Minutiös geplant. Die Botschaft ist klar. Und diese Botschaft sollte so laut wie möglich in aller Öffentlichkeit ausgerufen werden. Ich bin der König. Ich ziehe hier ein als der lang ersehnte Messias, als der ultimative König, bejubelt und gefeiert. Das ist der erste Punkt, der Plan. Der König wird bejubelt. Der zweite Punkt, der Anspruch. Was beansprucht Jesus eigentlich da, König zu sein? Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass Jesus unglaublich demütig ist, einfühlsam ist, barmherzig ist, gütig ist, gnädig ist, hilfsbereit ist, voller Mitleid ist. Aber ich glaube, das, was wir nicht machen dürfen, ist der Fehler, dass wir das gleichsetzen mit dem, dass wir sagen, ja, Jesus war total bescheiden, weil das war er nicht. Jesus war zwar sehr freundlich und sehr liebend, aber er war in keinster Weise bescheiden, anspruchslos, das war er nicht. Und ich glaube, das ist das Einzigartige an Jesus, das ihn von allen anderen Menschen unterscheidet. Dass er auf der einen Seite so liebevoll und barmherzig gewesen ist, aber auf der anderen Seite, wenn es um seine eigene Person ging, überhaupt nicht bescheiden, sondern hatte einen unglaublich hohen, ja überhöhten Selbstanspruch, könnte man sagen. Er sagte immer wieder, dass er der König sei, dass er Gottes Sohn sei. Er geht in den Tempel. Und was ist ein Tempel? Ein Tempel ist das Haus Gottes. Und wie geht er da rein? Wie sehen wir ihn dort? Er verhält sich dort wie, als wäre es sein Haus. Wir lesen Vers 12. Jesus ging in den Tempel und wies alle hinaus, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische oder Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um, was eigentlich nur die Besitzer machen durften, und sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und es ist klar, dass Jesus hier ein Prophetenwort zitiert aus Jesaja 56, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, aber ich glaube, in der Art, wie er voller heiligen Zorn, voller Wut die Verkäufer dort anschreit, weil er einfach mit Gott, seinem Vater, sich so stark identifiziert, dass Gottes heiliger Zorn über den Missbrauch seines Hauses gleichzusetzen ist wie sein Zorn, dass Gottes Haus auch sein Haus gewesen ist, zeigt, dass Jesus eine ganz enge Verbindung mit diesem Gott hatte. Warum? Ist Jesus etwa Gott selbst gewesen? Ja, er ist es. Ja, er ist es. Und Jesus bestreitet es noch nicht mal. Er sagt sogar in Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater, Gott im Himmel, sind eins. Ich und der Vater sind eins. Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin mit meinem Vater im Himmel eins. An ganz vielen Stellen können wir sehen, wie Jesus diesen unglaublichen Selbstanspruch äußert, verbal kommuniziert und auch lebt. Nicht nur, dass er göttliche Wunder tut, dass er unmögliche Sachen tut, dass er Blinde sehend macht, dass er Lahme gehend macht, dass er Kranke heilt, dass er selbst Tote zum Leben erweckt, Sachen, die nur Gott machen kann, sondern dass er auch Menschen ihren Sünden vergibt. Ja, sowas Verwegenes, dass er Menschen ihre Sünden vergibt. Und Johannes 6, 51, dass er so Sätze sagt wie, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel kommt. Und wer von diesem Brot isst, wer mit mir verbunden ist, der wird in Ewigkeit leben, der wird nicht sterben. Ja, was sind das für Sätze? Kein normaler Mensch könnte sowas sagen. Jesus hat sich schon immer als den Sohn Gottes verstanden und damit als den von Gott gesalbten Messias, den ultimativen König, dem alles gehört und der über alles regiert. Und viele Menschen heutzutage sehen, glaube ich, Jesus ganz anders. Ich glaube, ihr Bild von Jesus ist ein netter jüdischer Rabbi, der ein freundlicher Mensch gewesen ist, der viel Gutes getan hat, der Liebe gepredigt hat. Und darum gehen viele Menschen auch genau so mit Jesus um. Man redet gut über Jesus, man schätzt Jesus, viele bewundern ihn sogar, einige bejubeln ihn sogar als den liebevollsten Menschen, der jemals gelebt hat, aber mehr nicht. Der Anspruch, den Jesus hier so unmissverständlich deutlich macht, ist ein viel größerer, ein viel gewaltigerer, ein viel krasserer. Jesu Anspruch ist, Gottes Sohn zu sein, der ultimative König zu sein. Und genau das ist das, was Jesus wollte, dass wir alle, dass die ganze Welt unmissverständlich, ganz klar, deutlich sehen sollte und verstehen sollte. Und das war auch der Grund, warum Jesus nicht einfach so ganz unauffällig, unbemerkt in die Stadt Jerusalem einzieht, ohne irgendeine Botschaft zu sagen, sondern wirklich mit einem lauten Triumphzug, mit einer glasklaren Message, alles von Anfang an geplant. Und wir sehen das in diesem wirklich minutiösen Planen Jesu, dass er der absolut souveräne Gott ist. Dass er alles bestimmt. Dass er mit so einem Mut da reingeht. Er weiß, dass er sterben wird, aber er geht da einfach rein, plant alles, seinen Triumphzug, gibt sich als König aus, weiß, dass er in Lebensgefahr ist, aber er weiß auch, hey, bis ich an das Kreuz gehe, wird mir niemand irgendetwas antun können. Absolut souverän, er hat alles unter Kontrolle, nichts entgleitet ihm. Ich bin der souveräne König. Das ist mein Anspruch. Und was bedeutet das? Wenn ich dieser König der Könige bin, sagt Jesus, und als dieser König in dein Leben komme, dann wird es immer eine Reaktion von dir verlangen. Entweder wirst du mich als deinen König annehmen und mir deine uneingeschränkte Loyalität und Gehorsam versprechen, oder du wirst mich hassen, mich ablehnen und mich aus deinem Leben rausschmeißen. Und es wird immer nur diese zwei Möglichkeiten geben, nichts dazwischen. Warum? Weil es nur einen einzigen Thron in deinem Leben gibt, weil es nur einen König gibt, der das Sagen hat, der über dein Leben bestimmen kann. Wenn Jesus zu dir kommt, dann nicht nur als einfach weiser Berater, Inspirationsgeber oder irgendein mitfühlender Seelsorger. Nein, Jesus kommt als der König, der den Anspruch hat, sich auf den Thron deines Lebens zu setzen und dein Leben zu regieren. Und du kannst nicht einfach so mit Jesus umgehen, dass du zu ihm sagst, ah, Jesus, ich finde dich toll, ich mag dich, ich finde vieles gut, was du gesagt hast, ich bewundere dich, Ja, ich jubel sogar dir zu, so wie die Menschenmenge dir zugejubelt hat bei deinem Einzug. Aber ich behalte meine Krone. Aber ich behalte meinen Thron. Ich sitze auf meinem Thron, ich bleibe da sitzen. Du kannst mein engster Berater sein und ich werde dich immer wieder mal fragen, wenn ich irgendwie nicht weiterkomme. Mir sind deine Meinungen wichtig, aber ich bleibe auf meinem Thron sitzen. Das geht nicht bei Jesus. Jesus sagt, das geht nicht, so funktioniert das nicht. Du kannst mich nicht als nur einfach dein Berater, dein Helfer, dein Wunscherfüller haben, entweder als König oder nichts. Entweder du krönst mich zu deinem König oder du musst mich umbringen. Es gibt nur diese zwei Optionen. Und schaut, was diese jubelnde Menge mit Jesus am Ende gemacht haben. Genau dieselbe Menschenmenge, die gesagt hat, oh, gepriesen sei der Sohn Davids, du bist unser König, hat am Ende geschrien, kreuzigt ihn, weg mit ihm, wir brauchen ihn nicht, tötet ihn. Und genau das wirst du auch machen. Entweder wirst du Gott als deinen König verehren, entweder wirst du Jesus als deinen König, als deinen ultimativen König annehmen und alles ihm unterordnen und ihm deinen Lebensthron geben, oder du wirst ihn ablehnen und töten. Denn Jesus ist gekommen mit diesem unglaublichen Anspruch. Er will dein König sein. Das heißt, er will das Allerwichtigste. Er will alles in deinem Leben sein. Er will nicht die zweite Geige sein, sondern er will die erste Geige sein. Er will das Zentrum deines Lebens sein. Er will dein Gott sein. Und die Frage an uns ist und an dich ist, wie gehst du damit um? Wie trittst du diesem König entgegen? Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann merke ich, ja, es füllt uns auch irgendwo mit Angst. Warum? Was passiert eigentlich, wenn man sein Leben, es geht ja nicht einfach nur, ja, ich überlasse dir mein Auto oder meine Karriere, sondern es geht ja um mein Leben, um alles, was ich habe. Was passiert eigentlich, wenn ich mein ganzes Leben aushändige an einen König, der diesen Anspruch hat, alles in meinem Leben zu regieren, zu herrschen, zu bestimmen? Wer ist überhaupt dieser König Jesus? Kann ich ihm überhaupt vertrauen? Wie können wir ihm vertrauen? Das führt zum dritten Punkt. Jesus macht eine ganz klare Einladung, die es so viel einfacher macht, diesem König zu vertrauen. Seht, das Problem ist, dass wir eine ganz andere Vorstellung von Königen haben. Wenn wir uns viele Könige in der Menschheitsgeschichte anschauen, dann sehen wir viele Könige, denen ging es eigentlich nur um Reichtum, um Macht, um Ruhm. Denen ging es eigentlich nicht um das Wohl des Volkes, sondern sie haben das Volk ausgenutzt, um das eigene Wohl zu bestärken. Es sind Könige, die auf Kosten des Volkes gelebt haben, die viele Leute zu Sklavendiensten verballert haben, die tolle Schlösser darauf gebaut haben, Residenzen gebaut haben, die viele Kriege geführt haben, um ihr Herrschaftsgebiet auszuweiten. Und wenn Leute die überhöhten Steuern nicht gezahlt haben, dann haben sie einfach versklavt oder umgebracht. Und diese Vorstellung haben wir von einem König, der wahllos einfach regieren darf, der tyrannisieren darf. Könige als Machthaber, die ihre Untergebenen zu ihrem eigenen Glück ausnutzen. Warum sollte ich dann wollen, dass Jesus mein König wird? Weil Jesus so ganz anders ist. Weil Jesus nämlich nicht diese Art von König ist. Und weil wir in dem Text einen Hinweis finden, dass Jesus ein absolut anderer König ist. Einer, den es so noch nie in dieser Welt gab. Jemand, der so vertrauenswürdig ist. Und genau dieser Teil von Jesus war ebenso ein beabsichtigter Teil seines Planes. Es war genau der Teil seiner gewollten Botschaft, die wir in Vers 4 und 5 lesen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil seiner Botschaft. Vers 4. Das alles geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, und jetzt kommt es, die Botschaft über diesen König. Dein König kommt. Ja, er wird kommen als ein König. Dein König kommt zu dir. Aber wie? Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Was sehen wir hier? Wir haben vorher gesehen, Jesus hat alles perfekt geplant. Sein Triumphzug, sein Einzug in Jerusalem. Aber wie kann dann Jesus so einen Riesenfehler machen? Also wenn er sich schon vermarkten will, dann muss er eigentlich es besser geplant haben. Aber Wir müssen uns das so vorstellen, eine jubelnde Menschenmenge um ihn herum. Alle applaudieren, alle jubeln ihm zu, breiten ihre Mäntel aus. Er kommt rein, Palmenzweige wedeln, die ganze Stadt ist in Aufregung. Der ganze Spotlight ist jetzt auf diesen Einzug des Königs, auf diesen König gerichtet. Und dann kommt er, dieser König. Wie? Auf einen Esel. Auf einen Esel. Habt ihr schon mal einen Esel gesehen? Oder habt ihr schon mal auf einem Esel geritten? Man stellt sich hier die Frage, wenn das alles so geplant war, wenn Jesus seinen Triumphzug so arrangiert und inszeniert hat, in Szene setzt, warum hat Jesus dann nicht irgendwie ein Kriegspferd, irgendwie ein tolles, kraftvolles, stattliches Pferd genommen, um als siegreicher König einzumarschieren? Warum ein Esel? Warum einen störrischen Esel? Ein Eselfohlen? Auf einen Esel ist noch nie ein König geritten. Auf einen Esel ist noch nie ein König in die Schlacht gezogen. Erstens sieht total behämmert aus. Und zweitens, es ist so untauglich. Ja? Also wenn du auf einen Esel in eine Schlacht ziehst, dann bist du besser dran, wenn du zu Fuß läufst. Ja? Einen bockigen Esel, auf den zu reiten und dann versuchen zu kämpfen, das ist das Törichste, was man machen kann. Aber warum reitet Jesus dann auf diesen Esel? Was will er damit sagen? Der König kommt zu dir, er ist sanftmütig. Weil Jesus damit sagen will, ja, ich komme als dieser König, aber ich komme in einer ganz paradoxen Art und Weise. Zum einen komme ich als dieser ultimative, majestätische König und zum anderen komme ich auf einen Esel geritten in Demut, in Sanftmut und als euer Diener. Ja, ich wähle bewusst diesen blöden Esel, der jeden Krieger noch verwundbarer machen würde, denn genau mit diesem Ziel bin ich gekommen. Ich komme, ich ziehe in diese Stadt ein, um mich verwundbar zu machen, um am Ende am Kreuz mich töten zu lassen, um euch mit meinem Leben zu retten. Und genau das ist auch der Teil meines Planes. Jesus wusste davon, er wusste, was vor ihm stehen wird. Sein Tod am Kreuz. Und Jesus sagt es auch, er prophezeit es seinen Jüngern ein Kapitel vorher, Matthäus 20, Vers 17. Auf dem Weg hinauf nach Jerusalem nahm Jesus die 12 Jünger beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen, damit die ihren Spott mit ihm treiben, ihn auspeitschen und schließlich kreuzigen. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Und er sagt ein paar Verse später noch ein weiteres, Vers 27, und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Warum kannst du dieses Wagnis eingehen, dein Leben diesem König anzuvertrauen, diesem Jesus anzuvertrauen, weil Jesus kein König ist, der selbstsüchtig, machtgeil oder irgendwie herrisch ist, sondern im Gegenteil, Jesus ist ein König gewesen, der gekommen ist, seine Macht aufzugeben, um uns zu retten, der sich hat schlagen lassen, damit wir geheilt werden, der sich demütigen lassen hat, damit wir erhöht werden. Er hat sein Leben für uns geopfert, damit wir nicht sterben müssen. Und es gibt einen Pastor namens Tim Keller in New York, der Folgendes beschrieben hat über Jesus, über diese paradoxe Art und Weise. Er schreibt, in Jesus sehen wir die Kombination aus unendlicher Macht und vollkommener Verwundbarkeit, grenzenlose Gerechtigkeit und unendliche Gnade. Transzendente Erhabenheit und gewollte Nähe, Zugänglichkeit. Wir spüren in seiner Gegenwart etwas, das absolut unkontrollierbar, unvorhersehbar ist und doch in seiner Macht alles unter absoluter Kontrolle hat. Jesus hat eine tiefe Attraktivität. Er zieht Menschen wie kein anderer an und doch strahlt er eine königliche Majestät aus, zu der wir alle Zutrauen finden. Weil in seiner Majestät Sanftmut steckt und in seiner Sanftmut etwas Majestätisches. Er ist dieser sanftmütige König, der auf einem Eselfohlen geritten kommt, um uns mit seinem Leben zu retten. Welcher König würde das für dich tun? Jesus ist mit voller Absicht am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen, mit dem Ziel, sein Leben für dich am Kreuz zu geben, um dich vom Tod, von der Sünde zu befreien. Jesus ist gekommen, um dich von deiner Sünde zu retten. Warum? Was ist Sünde? Sünde ist, dass sich der Diener auf den Platz des Königs setzt. Sünde ist das, dass wir Menschen den rechtmäßigen König Gott aus unserem Leben verbannt haben und uns selbst zu Königen gemacht haben. Und wenn Jesus gekommen ist, um uns von der Sünde zu retten, dann dadurch, dass er sagt, ich rette euch, indem ich, der König, Gott selbst, mich auf den Platz des Dieners begebe und für euch am Kreuz sterbe. Und das ist die große Einladung, die Jesus euch gibt. Der Grund, warum du dich selbst zum König gemacht hast, ist, weil du dir selbst Glück und Erfüllung geben wolltest, dich selbst retten wolltest. Darum stellst du dich selbst ins Zentrum und alles in deinem Leben, alle Menschen, alle Dinge in deinem Leben müssen sich um dich kreisen. Und wir sehen das am Beispiel der Beziehungen. Warum erlebst du Streit, Trennung, Enttäuschung, Verletzungen? Warum fällt es dir schwer, anderen Menschen zu vergeben? Warum fällt es dir schwer, den ersten Schritt auf den anderen zuzugehen, der dich verletzt hat? Weil du willst, dass andere dir dienen. Weil du immer noch auf deinem Thron sitzen bleibst und davon nicht wegkommst. Weil du dich selbst um deine eigenen Bedürfnisse zuerst kümmern möchtest und nicht um die Bedürfnisse des anderen. Du willst nicht von deinem Thron runter. Du willst nicht anderen dienen, sondern du willst, dass andere dir dienen. Aber wenn der König kommt und wenn der König mit diesem Anspruch in dein Leben kommt und du ihn König sein lässt, dann kann ich dir garantieren, dass sich dein Leben absolut verändert. Und das kann ich sagen, ich habe es selbst in meinem Leben gesehen. Seit dem Tag, an dem ich Christ geworden bin, an dem ich diese Entscheidung getroffen habe, okay, Jesus, sei du der König in meinem Leben, hat sich vieles geändert in meinem Leben. Ich will nicht sagen unbedingt, dass Christen bessere Menschen sind als Leute, die nicht an Gott glauben. Aber ich kann eines sagen, was auf jeden Fall anders ist. Und zwar, dass Jesus der König in unserem Herzen ist. Und es gibt Situationen, die mir nicht schmecken. Es gibt Situationen, wo Leute mich verletzen, wo mir Unrecht zugefügt wurde. Und wo ich in Rage gerate oder wo ich denke, boah, dem zahle ich es heim. Dem kann ich beim besten Willen nicht vergeben, will ich auch nicht. Und wenn ich Jesus nicht in meinem Leben hätte, dann würde ich es einfach so machen, wie ich es will, weil ich bin ja mein eigener König. Aber weil Jesus mein König ist und mir immer wieder sagt, hey Bodo, liebe deine Feinde, vergib du denen, die dir Unrecht getan haben. Vergelte Böses mit Gutem. Diene den anderen, diene nicht dir selber. Weil es der König ist, der mir das sagt. Nicht irgendein Berater, weil es der König ist, der das mir sagt. Weiß ich, dass das Autorität hat. Und ich weiß, dass ich ihm folgen muss. Ich weiß, dass es mir schwer tut. Aber ich lasse mich Stück für Stück verändern. Und das geschieht nicht dadurch, dass ich Zähne knirschen, eigentlich will ich nicht, oh, ich mag den nicht und oh, jetzt nur, weil Jesus mir sagt, muss ich ihn lieben? Ja, nicht so, sondern der König kommt, Jesus kommt zu mir und sagt, schau dir meine Hände an. Ich habe nicht in erster Linie einen Zepter in der Hand, um dich irgendwie zu tyrannisieren, sondern ich habe diese zwei Wunden, die Nägelwunde in meinen Händen. Siehst du nicht, wie ich als dein König dich liebe? Wie ich dich mehr geliebt habe, als du mich lieben könntest. Wie ich dir, obwohl ich König bin, dir gedient habe. Und ich sage dir, liebe deinen Nächsten, wie ich dich geliebt habe. Diene ihnen, wie ich dir gedient habe. Und ich glaube, wenn du so einen König in deinem Leben hast und wenn dieser König auf deinem Thron sitzt in deinem Leben, dann versetzt sich das immer mehr in der Lage. Es verändert dein Herz, sodass du immer mehr dich aus deinem Thron her absetzen kannst und den König verehrst, sich dein Leben um den König dreht und nicht um dich selbst. Und das, wo die Sünde uns versklavt, das, was Selbstsucht, Selbstzentriertheit mit uns macht, dass sie uns gefangen hält, wir können uns davon Stück für Stück lösen. Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Er ist gekommen, um uns von dieser Selbstsucht zu lösen, zu befreien, indem er König wird in deinem Leben. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir wollen an Palmsonntag darüber nachdenken, uns in Erinnerung rufen, wer du eigentlich bist, wie du gekommen bist, wie du nicht nur in die Stadt Jerusalem eingezogen bist, sondern wie du auf diese Welt gekommen bist. Ja, Jesus, du bist gekommen als Mensch, du hast dich erniedrigt, du hast deine Liebe uns gezeigt, bis aufs Äußerste. Aber du bist auch gekommen mit einem ganz klaren Herrschaftsanspruch eines Königs. Und du bist gekommen und hast gesagt und sagst uns das heute wieder, ich möchte in dein Leben einziehen, und zwar als König. Du forderst es ein, dass wir unsere Krone niederlegen vor dir, dass wir unseren Thron räumen und dich auf unseren Lebensthron setzen, dass wir dich als König akzeptieren, annehmen und verehren. Jesus, weil du der beste, wunderbarste König bist, den man sich jemals vorstellen kann, weil du der König bist, der gekommen ist, um sich nicht dienen zu lassen, sondern um zu dienen, weil du der König bist, der aus unendlicher Liebe zu uns sein Leben für uns gegeben hat. Was für ein König bist du? Wem würden wir mehr folgen und dienen und anbeten wollen als dir, Jesus? Und Jesus, so wollen wir kommen in aller Ehrlichkeit, in aller Demut, in allem tief verbeugen vor dir und wollen dich als diesen König ehren und begegnen. Und Jesus, so verändere du unsere Herzen. Da, wo unsere Herzen sich noch fest an etwas anderes geklammert haben, da, wo wir andere Dinge zu unserem Gott und König gemacht haben, hilf uns, dass wir uns davon lossagen. Befreie uns davon und hilf uns, dass wir dich als König sehen. In Jesu Namen, Amen.